Das Licht draußen vielleicht auch.
Ja. Sehr gut.
Tür zu oder was machen?
Also halb zu, so. Ach so.
Ja. Genau. Das ist das Ich, das man öffnen und schließen kann.
Jetzt machen es nur halb zu.
Genau. Wir halten uns alle Optionen offen. Wie immer. Ja, wir haben das letzte Mal uns ein bisschen einen Gesamtüberblick wieder mal verschafft über das ganze Schöpfungsgeschehen. Sind an sich jetzt in unseren Schilderungen aber mittendrin eben im fünften Schöpfungstag und haben unsere Betrachtungen aber vorbereitet, auch durch einen Rückblick auf die früheren planetarischen Entwicklungszustände, die unserer Erde vorangegangen sind. Also das heißt auf Zustände, die lange vor der Schöpfungsgeschichte, vor der biblischen Schöpfungsgeschichte liegen, weil die biblische Schöpfungsgeschichte beschreibt im Grunde die Erdentwicklung beziehungsweise einen Teil der Erdentwicklung. Also nicht einmal ganz am Anfang der Erdentwicklung setzt es ein, sondern in Wahrheit ein bisschen später erst. Nämlich genau nach der Phase, wo diese alten planetarischen Zustände in abgekürzter Zeit wiederholt wurden, und danach eben die Erdentwicklung im engeren Sinn beginnt. Also Entwicklung verläuft in der Regel so, dass eben alte Zustände, die vorher mal da waren, kurz wiederholt werden, zukünftige Zustände unter Umständen vorausgenommen werden in einer gewissen angedeuteten Form. Sie können ja nicht vollkommen vorausgenommen werden, weil das hieß ja, dass die Zukunft vollkommen festgeschrieben schon steht. Das ist sie in Wahrheit nicht. Aber gewisse Linien sind vorgegeben, wohin sich das Ganze entwickeln wird, und davon wird auch etwas hereingenommen. Aber jetzt die Genesis beschäftigt sich eben wirklich mit dem Teil, wo es rein geht um die Erdentwicklung als solches. Also nicht um die Wiederholung des Alten, nicht um den Vorgriff des Späteren, sondern wirklich unmittelbar die Erdentwicklung im Kern selber. Trotzdem ist immer wieder zu bemerken, wie diese alten Zustände nachwirken und hereinspielen, auch in das Schöpfungsgeschehen. Und darum haben wir jetzt wieder einmal so einen Rückblick gemacht auf diese vergangenen Zustände, um zu sehen, eben, wie die in den einzelnen Schöpfungstagen wirken. Rudolf Steiner hat die Schöpfungstage sehr unterschiedlichen Zeitepochen zugeordnet. Eben eine dieser Zuordnungen ist, dass man auch sehen kann, wie sich darin diese ganze planetarische Entwicklungskette spiegelt. Planetarische Entwicklungskette meine ich eben diese aufeinanderfolgenden planetaren Zustände, von denen jetzt unsere Erdentwicklung die mittlere Stufe ist. Insgesamt spricht Steiner von 7 Stufen, die durchgemacht werden. 3 liegen in der Vergangenheit, 3 werden noch kommen. Dass wir gerade in der Mitte stehen, sagt er, ist auch nicht so zufällig. Das ist einfach bedingt dadurch, dass wir von der Mitte aus gleich weit in die Vergangenheit sehen und gleich weit in die Zukunft sehen. Und da können wir eben auf 3 vergangene Stufen zurückblicken, die Steiner aus bestimmten Gründen genannt hat: alter Saturn, alte Sonne und alter Mond. Sind nicht unmittelbar zu verwechseln mit unseren heutigen gleichnamigen Planeten, haben aber eine gewisse Beziehung dazu, wodurch sich dieser Name rechtfertigt. Das ist aber ein bisschen kompliziert, ist jetzt nicht so wichtig. Das Interessante ist, dass auf diesen alten planetaren Zuständen, die unserer Erde vorausgegangen sind, dass man auf dem Weg bis zu unserer Erde hin eine immer stärkere Verdichtung bemerken kann. Dieser alte Saturn war eine sehr sonderbare Welt, weil sie überhaupt nur aus Wärme bestanden hat. Also aus dem, was man heute vielleicht nennen könnte, Wärme Strahlung, also nicht einmal Wärme, die am Stofflichen erscheint, weil ein Stoffliches im heutigen Sinne gab es nicht. Das Äußerste war so etwas, was man als physische Wärmestrahlung von mir aus bezeichnen kann. Das ist das Dichteste. Also etwa in der Mitte dieser alten Saturnentwicklung erreicht es diesen Zustand, dass man physische Wärmestrahlung hat, die sicher auch anders war als unsere heute, aber doch am ehesten noch vergleichbar ist damit. Anders als unsere heutige Welt schon alleine deswegen, weil es auf dem alten Saturn das nicht gab, was wir als Raum bezeichnen. Das heißt, diese alte Saturnwelt ist überhaupt sehr schwer vorstellbar, weil alles, was wir uns vorstellen, ist irgendwie ausgedehnt. Wir können uns im Grunde nur was Räumliches vorstellen, wie wir es eben aus der Sinneswelt gewohnt sind. Also wie stelle ich mir was Nicht-Räumliches vor? Ich habe öfters aber schon auch darauf hingewiesen, man kann es vergleichen oder den Ursprung dieses Räumlichen verstehen, wenn man sich rein ins Seelische begibt. Das Seelische als solches hat mit dem Raumbegriff nichts zu tun, etwa wie groß ist die Seele. Man kann von einer großen Seele sprechen, aber die wird man nicht in Meter oder Kilometer angeben, sondern es ist eben die Seele eines sehr entwickelten Menschen, wird man als große Seele, als Mahatma bezeichnen. Das ist halt der indische Ausdruck dafür, große Seele. Maha, Atma in Wahrheit. Aber man kann im Seelischen eben unterscheiden zwischen etwas Hochentwickelten, etwas Erhabenem, zwischen etwas Niedrigem, was noch sehr begierdenhaft, sehr triebhaft ist. Man kann sogar gewisse, wenn man so will, Himmelsregionen unterscheiden im Seelischen. Man kann sich vorstellen, ich bewege mich im Seelischen auf das Geistige zu, auf das, wo das Geistig-Schöpferische hereinkommt in das Seelische, dann bewege ich mich nach Osten, dorthin, wo sozusagen die Geistessonne aufgeht. Denn wir müssen sehr deutlich auseinanderhalten, Seelisches und Geistiges. Das Seelische ist bereits etwas Geschaffenes. Das Geistige ist das eigentlich schöpferische Prinzip. Und was es als erstes hervorbringt, ist das im weitesten Sinn seelische oder sogar seelenstoffliche, wenn man will, seelensubstanzielle. Substanz heißt ja nichts anderes als das zugrunde liegende. Wir verstehen das nur heute immer als äußerer Stoff, aber im ganzen Mittelalter hat man Substanz immer als was Geistiges empfunden, weil eben allem das Geistige zugrunde liegt und dass das Eigentliche ist, das alles trägt. Darum in jeder mittelalterlichen Schrift heißt Substanz immer das Geistige. Bei uns in der Zeit des Materialismus, über den wir noch immer nicht ganz hinaus sind, kann man sich nur vorstellen, alles wird getragen durchs Materielle. Und das Geistige, naja, ist irgendeine Funktion des Materiellen. So denkt man sich ja heute im Allgemeinen. Also das Bild hat sich komplett umgedreht. Also, aber man kann durchaus eben von einem Seelensubstantiellen sprechen und das ist sozusagen die seelenstoffliche Grundlage der ganzen Seelenwelt oder auch, wie es Steiner nennt, die Astralwelt. Weil die wirklich also kosmische Dimensionen hat, aus dem ist der ganze Kosmos heraus entstanden. Und dieses Seelische an sich ist raumlos, also den Raum in unserem Sinn gibt es nicht im Seelischen. Aber es gibt eben trotzdem diese unterschiedlichen Bereiche, dass ich sagen kann, es gibt was Erhabenes, es gibt etwas Niederes, es gibt den Bereich, wo das Schöpferische hereinkommt, das eigentlich Schöpferische, das also, was das Seelische geschaffen hat. Dort erlebe ich die geistige Sonne hereinscheinen, wenn wir es in ein Bild kleiden wollen. Und ich kann auch erleben, eine andere Region, wo etwa die Geistessonne untergeht. Also das heißt, dort, wo ich es nur mehr mit dem fertig geschaffenen Seelischen zu tun habe. Beim Menschen ist zum Beispiel so, wenn er auf Erden zur Verkörperung herunterkommt, dann ist das ja ein sehr komplizierter Vorgang. Also es ist ja ein bisschen komplizierter noch, als uns das die Biologie alleine schildert. Sie hat natürlich in ihrem Bereich recht und diese Vorgänge spielen sich ab, nur es kommt halt nur einiges dazu. Denn wir haben es eben nicht nur mit dem physisch-stofflichen Leib zu tun, der aus dem Keim entsteht, sondern dazu kommen die Lebenskräfte, das, was Rudolf Steiner den Ätherleib nennt. Man könnte sagen, das, was das Lebendige dann wirklich durchformt, das, was dem Ganzen, wenn man es halt modern ausdrücken will, nur ist es dann sehr abstrakt gesagt, dem Ganzen die biologische Information liefert, die sich dann von mir aus in der DNS und in den Erbanlagen und so weiter abbildet irgendwo, aber die kommt von irgendwo her und die kommt nicht ganz zufällig von irgendwo her, sondern das sind die Ätherkräfte, die das gestalten. Und nur solange die physische Substanz von dem Ätherleib immer wieder in Bewegung gebracht und geformt wird, solange lebt das Ding. Wenn der Ätherleib sich zurückzieht, dann stirbt das Ganze. Pflanzen zum Beispiel haben einen Ätherleib. Aber sie haben nicht das, was das Tier und der Mensch zusätzlich noch hat, den Astralleib. Der Astralleib ist das, was dann bereits ein Bewusstsein verleiht. Ein inneres Erleben, es ist zunächst einmal vor allem ein inneres Erleben oder ein Erleben, sagen wir besser so, das nicht zwischen innen und außen so scheidet, wie wir das aus unserem Tagesbewusstsein kennen. Tatsächlich ist das beim Tier im Wesentlichen auch der Fall, dass das Tier nicht in seinem Erleben so zwischen außen und innen unterscheidet. Ich habe oft das Beispiel vom Katzerl gebraucht, dass sich da jetzt eine Maus fängt. Das ist also nicht so, dass die Katze erlebt, ah, da liegt jetzt eine Maus, sehr interessant, eigentlich bin ich hungrig, ich könnte mich jetzt drauf stürzen. So ist das Erleben nicht. Erstens einmal ist sehr typisch, wenn die Katze satt und zufrieden und müde ist oder was, interessiert die Maus überhaupt nicht. Dann kann sie auf der Nase spazieren und das ist uninteressant. Weil damit sie überhaupt als etwas Interessantes wahrnimmt, dazu müssen auch gewisse Bedingungen gegeben sein, zum Beispiel Hunger und so weiter. Und ein Löwe ist im Grunde auch ganz friedlich, wenn er vollgefressen ist. Ich meine, ich würde trotzdem nicht hingehen und in die Nase zwicken, aber im Prinzip ist er dann satt und zufrieden und gibt er Ruhe und hat alles andere im Sinn, als sich auf eine Beute zu stürzen. Wäre völlig unsinnig, weil er musste ja erst verdauen und so weiter. Aber was das Tier erlebt, ist eine gigantische Mischung aus diesem Hungergefühl, aus diesen Sinneseindrücken, die aus unserer Perspektive von außen kommen, die aber das Tier als eins erlebt mit seinem inneren Gefühl. Also es trennt von dem überhaupt nicht. Und die Geschmackserlebnisse, die es dann, wenn es wirklich hineinbeißt in die Beute, also es ist was Ungeheures. Im Übrigen auch für die Beute ist es nicht unbedingt der Moment des Gefressens werden nicht unbedingt ein negatives Erlebnis, interessanterweise. Weil gerade Tiere, das ist eine sehr interessante Aussage, die Rudolf Steiner mal an einer Stelle gemacht hat. Tiere haben an sich nicht das, was wir als Ich bezeichnen. Also sie haben nicht dieses Selbstbewusstsein, nicht einmal die Affen haben das wirklich. Also dass sie sagen, ich bin der Aff sowieso und warte, das ist mein Kollege Aff und dem unterscheide ich mich. Ein so klares, deutliches Bewusstsein haben die Tiere nicht, selbst die höchsten Tiere nicht. Aber, Rudolf Steiner sagt an einer Stelle, im Moment des Todes kommen sie ganz nahe an das heran, was wir als Ich-Bewusstsein erleben. In diesem einzigen Moment. In diesem einzigen Moment. Und das ist insofern auch interessant, weil wir als Menschen das höchste und intensivste Ich-Erlebnis und eigentlich das schönste Erlebnis, damit das größte Erlebnis, das wir haben können, im Moment des Todes haben. Das ist ganz interessant. Und es geht sogar so weit, dass erstens einmal dieses Erlebnis, das wir im Moment des Todes haben, dass das so stark nachwirkt, dass wir dadurch unser Ich-Bewusstsein in der ganzen Zeit nach dem Tod nicht verlieren. Weil an sich fehlt uns ja im Leben nach dem Tod das, was uns hier auf Erden das Ich-Bewusstsein vermittelt. Hier haben wir es nämlich mit Hilfe des körperlichen Werkzeugs. Dadurch unterscheiden wir uns von der Welt, wir stoßen an und durch die Sinne fühlen wir uns getrennt von der Welt, das Tier eben nicht, aber wir fühlen uns getrennt davon und dadurch erleben wir, aha, ich bin da und das ist dort. Also an diesem Gegensatz erleben wir hier das Ich-Bewusstsein. Und das fehlt uns aber in der geistigen Welt. Weil das körperliche Werkzeug haben wir nicht. Das geht mit dem Tode verloren. Selbst der Ätherleib geht sehr schnell verloren. Weil der Ätherleib löst sich nach etwa 3 Tagen im Grunde auf in der Ätherwelt. Bis auf einen winzig kleinen Rest. Ja, selbst von der Astralleib, also das heißt, aus dem wir unser Seelisches formen, selbst der Astralleib geht verloren und es bleibt nur ein sehr kleiner Kern davon über, nämlich dort, wo wir wirklich mit unserem Ich hineingearbeitet haben und uns das gebildet haben, was eben jetzt unsere eigene Seele ist. Das ist also nur ein Teil des Astralleibes. Ein viel größerer Teil ist uns, möchte ich sagen, naturhaft gegeben und das verschwindet auch wieder. Das gehört der Natur, das gehört nicht uns. Und gegenwärtig sind wir lange noch nicht so weit, dass wir also den ganzen Astralleib wirklich durch unser Ich so umarbeiten, dass er unser Eigentum in gewisser Weise wird und dann mitgeht. Also wir verlieren im Grunde sehr viel nach dem Tod und müssen auskommen eben mit unserem Ich und mit dem, was als Seelenkern da überbleibt. Mit dem im Grunde gehen wir weiter. Und dann wird man aber im Grunde schlafen die ganze Zeit, wenn wir nicht irgendein Hilfsmittel hätten, das uns das Bewusstsein gibt. Weil hier, wir erleben das jede Nacht. In der Nacht, wenn wir schlafen, was passiert da? Also normal ist der Mensch ein Gefüge aus physischem Leib, also unser Körper, Ätherleib, die Lebenskräfte, Astralleib mit dem Seelischen drinnen und unser Ich, das im Zentrum steht. So, in der Nacht löst sich Ich und Astralleib im Wesentlichen aus dem belebten Körper heraus. Das heißt, was im Bett liegt, ist physischer Leib und Ätherleib. Ätherleib muss drin bleiben, weil sonst können wir in der Nacht nicht mehr zurück, dann ist vorbei. Dann sind wir tot. Also sollte drinnen bleiben. Aber Ich und Astralleib gehen hinaus und was erleben sie in der Nacht? Wenn man nicht schon wirklich eine starke Geistesschulung hinter sich hat, na nix. Ja, gerade die Übergangsphase, wo wir die Träume haben, das ist die Phase, wo der Astralleib noch relativ stark mit dem restlichen Körper verbunden ist und das Ich schon einigermaßen heraus ist. Darum ist das Traumbewusstsein nicht mehr so klar wie das Tagesbewusstsein, weil das macht unser Ich, dass es diese Klarheit bekommt. Das Bewusstsein des Astralleibes, wie es ähnlich auch die Tiere haben, ist sehr traumartig. Das heißt, was das Tier erlebt, hat immer Traumcharakter. Also die Tiere wachen eigentlich nie ganz und sie schlafen aber auch nie ganz. Also selbst wenn sie sehr tief schlafen, man merkt das selbst bei einer Katze oder bei irgendeinem Haustier, kann man das sofort beobachten. Selbst wenn sie ganz tief schlafen, sie sind sofort da. Wenn irgendwas ist, sie sind sofort da, weil sie trotzdem nie so ganz weggehen mit dem Bewusstsein wie wir. Beim Tier geht eben der Astralleib in der Nacht nicht ganz heraus. Also viel weniger als beim Menschen, es pendelt nur ein bisschen, vor allem, weil er teilweise beim Tier sowieso deutlich hinaus ragt. Auch der Ätherleib ragt beim Tier deutlich über den physischen Körper hinaus, beim Menschen hat sich das hineingezogen. Aber das heißt, was gibt uns das Ich-Bewusstsein, dieses wache Bewusstsein nach dem Tod? Es ist dieses Licht, das im Moment des Todes aufleuchtet. Da leuchtet ein so starkes Ich-Bewusstsein auf, das in dem Moment völlig ungetrübt ist durch das Physische, was wir hier als Ich-Bewusstsein nämlich haben. Einerseits gibt uns der Körper das Ich-Bewusstsein, andererseits zeigt es uns durch 27 Sonnenbrillen, sage ich mal, also sehr gefiltert und sehr abgeschwächt. Im Moment des Todes, wo der physische Leib abfällt, ist das stärkste Ich-Erlebnis da. Und das ist ein Bewusstseinslicht, das ausreicht für die ganze Zeit, bis wir wieder zu einer neuen Inkarnation herunterkommen.
Menschen, die todkrank sind, also da hat meine Bekannte bestätigt, dass sie in der Zeit also sich viel mehr erlebt hat,
ja,
als vorher.
Richtig, also, richtig. Natürlich. Überhaupt, Krankheit kann und ist sehr oft, führt zu einer Steigerung überhaupt des Ich-Bewusstseins. So negativ wir es auf der einen Seite erleben, so positiv kann es auf der anderen Seite sein, wenn wir darüber hinwegkommen dann. Und das Ergebnis ist immer im Grunde eine Bewusstseinsstärkung oder sollte eine sein. Wenn wir wirklich sozusagen auch den Sinn des Krankheitsgeschehens irgendwie erfassen und das nicht nur als halt Fehler ansehen, der uns zustößt, sondern wenn wir versuchen, den Sinn der Sache zu ergründen, weil das hat natürlich immer einen gewissen Bezug zu uns und gibt uns immer auch Chancen. Also Krankheit ist einerseits negativ, andererseits gibt es uns immer positive Chancen der Entwicklung, die wir sonst vielleicht nicht hätten. Ich meine, letztlich liegt da sehr viel Schicksalsmäßiges auch drinnen. Und ich habe, glaube ich, das letzte Mal gesagt, unser eigentliches Ich, das uns durch unser Schicksal führt, das ist halt viel gescheiter manchmal als unser kleines Ich, das wir hier erleben, das aber nur eine kleine Abspiegelung unseres eigentlichen Ichs ist. Und weil unser eigentliches Ich mutet uns manchmal halt auch unangenehme Sachen zu, weil es sagt, Kerl, du brauchst das. Das heißt, ich brauche das, ich will das, weil ich mich weiterentwickeln will. Und dafür nehme ich halt auch zum Beispiel Schmerzen in Kauf. Aber was ist Schmerz? Schmerz ist auch Bewusstsein. Im Grunde ist der Bewusstseinsprozess überhaupt nichts anderes als ein gemilderter Schmerzprozess. Wir spüren uns an der Welt. Dadurch erleben wir unser Ich. Und wenn es einmal stark ist, au, na, dann habe ich mich ein bisschen zu stark gespürt. Aber nein, es war nicht so schlimm. Alles Theater. Aber im Grunde beruht unser Bewusstsein auf einem Stoßen, einem sich Stoßen an der Welt und am eigenen Körper auch. Also unser Bewusstsein entsteht eigentlich dadurch, dass sich unser Ich und unser Astralleib ununterbrochen stößt am physisch-ätherischen Leib und ihn dadurch ruiniert, zerstört. Die eigentliche Ursache dafür, warum unser irdisches Leben nicht ewig währen kann, liegt schon mal darin, dass wir ihn durch unser Bewusstsein notwendigerweise zerstören. Wir haben zwar im Ätherleib eine Kraft drinnen, die das immer wieder versucht zu reparieren und das geht auch eine gewisse Zeit, aber nicht ewig. Bewusstsein ist an Abbauprozesse gebunden und wir haben in unserem Organismus auch ein Werkzeug, das für das Bewusstsein, das immer ganz nahe am Rande des Todes spaziert. Und das ist unser Nervensystem, namentlich unser Gehirn. Das Gehirn ist eigentlich zeitlebens an der Schwelle abzusterben. Ist auch das heikelste Organ nicht. Weil kaum wird es einmal kurze Zeit nicht ausreichend versorgt mit Blut und Sauerstoff. Ich meine, es vertragt eh nur die feinsten Nahrungsstoffe im Blut. Also kaum kommt was Gröberes hinauf, ist das fürs Gehirn äußerst schädlich. Da gibt es sogar die eigene Blut-Hirn-Schranke, die nichts durchlässt, außer Blut und drin den Traubenzucker, also der unmittelbar aus der Sonne im Grunde kommt, weil Traubenzucker ist gespeicherte Sonnenkraft im Grunde. Also wir leben da oben von reiner Sonnenkraft im Grunde. Was anderes verträgt das Gehirn nicht. Und den Sauerstoff braucht es. Und wenn es das nicht kriegt, dann spätestens noch, aber das ist eh schon die längste Zeit, nach 8 Minuten ist es kaputt. Kein anderes Organ geht so schnell kaputt. Und zwar wirklich irreparabel und vorher entstehen dann schon schwere Schädigungen. Das liegt daran, weil die Nervenzellen, namentlich die Nervenzellen des Gehirns, wirklich immer knapp am Absterben sind in Wahrheit. Daher kann aber das Gehirn unser Bewusstseinswerkzeug sein. Also das heißt, da geht das Ganze wirklich bis an die Grenze des Möglichen. Da oben arbeitet unser Ich so stark hinein, dass es das fast zum Absterben bringt. Das ist, geht bis an die Grenze heran. Und in der Sprachgestaltung erzähle ich es auch immer wieder, unser Gehirn mit gerade 4% Körpermasse verbraucht satte 25% der Stoffwechselenergie. Und zwar nicht um zu denken, sondern nur um zu bestehen. Weil die 25% brauchen wir in der Nacht, wenn wir schlafen, die brauchen wir bei Tag, die brauchen wir, wenn wir angestrengt denken, die brauchen wir, wenn wir einfach in den Himmel starren, ins Narrenkastel schauen. Ganz egal, wir brauchen diese 25%, um ununterbrochen das Gehirn da oben in Schwung zu halten, zu reparieren, die Schädigungen zu beseitigen, die durch den Bewusstseinsprozess entstehen. Das heißt, Bewusstsein beruht schon während des Lebens auf einem Zerstörungsprozess. Und der größte Zerstörungsprozess, sozusagen die Summe aller Zerstörungsprozesse, passiert im Moment des Todes. Und darum ist in dem Moment aber auch das größte Bewusstsein vorhanden. Den Luxus können wir uns halt nur einmal im Leben leisten, aber das gibt dann in einer größeren Ordnung ein stärkeres aufleuchtendes Bewusstsein, und das trägt uns dann wirklich wach oder bis zu einem gewissen Grad wach durch die geistige Welt. Es gibt dann auch Phasen, wo wir nicht so bewusst sind, und Phasen, wo wir bewusster sind. Es gibt auch einen gewissen rhythmischen Wechsel, aber grundsätzlich unser Ich-Bewusstsein nach dem Tod hängt von diesem Todeserlebnis ab. Und tatsächlich einer der Aspekte, dass heute unser Ich-Bewusstsein wesentlich stärker ist, als es bei den Völkern in früherer Zeit war, namentlich in vorchristlicher Zeit war, eine Ursache darin liegt ganz simpel darin, dass wir bereits durch viele Tode gegangen sind und sich sozusagen dieses mit jedem Todeserlebnis etwas von diesem Bewusstseinslicht aufsummiert, verstärkt. Also wir nehmen sogar etwas weiter noch mit, dann bis ins nächste Erdenleben hinein. Und mit jedem neuen Leben, das wir beginnen, ist wieder ein Plus dabei. Also,
ist ja interessant, weil wenn man in die ägyptische Zeit zurückgeht, da war das ja nicht der Fall. Deshalb war ja auch dieser Ka in den Pyramiden.
Richtig.
Um dort das Ich-Bewusstsein im Irdischen noch einmal aufzufangen, weil man offensichtlich damals zu wenig Tote noch hinter sich
hatte. Ja, richtig, ja.
Das hat sich erst jetzt gegeben.
Richtig, ja, richtig.
Früher hat es gar nicht ausgereicht.
Richtig, früher hat es nicht ausgereicht. Nein, ist richtig. Ist richtig. Also das ist etwas, was für unsere Zeit jetzt sehr, sehr schlagend ist und für die Zukunft dann vor allem. Also eine sehr interessante Sache.
Dadurch ist es auch sinnvoll, dass junge Menschen oder Babys auch sterben, nicht? Weil die haben ja dieses Todeserlebnis dann auch.
Natürlich, letztlich ja. Also ich meine, das macht es für uns ja natürlich dann nie leichter, also wenn ein geliebter Mensch stirbt oder wenn man selber davor steht, ich meine, ist auch nicht so, oh, noch kriege ich Bewusstsein. Also
wer weiß, vielleicht macht es uns nur Spaß.
Ja, ich meine, es gibt schon immer wieder Menschen, die dann doch mit einer gewissen, ich will nicht sagen Freude, aber mit einer gewissen Gelassenheit an die Sache herangehen und durch den Tod gehen. Ich meine, das bekannteste Beispiel der Philosophie ist der Sokrates, mit wer zur Richtung schreitet. Was sagt er? Ich meine, das ganze Leben lang vorbereitet auf die geistige Welt im Grunde. Also warum soll ich jetzt Angst davor haben, wenn ich jetzt hinübergehe? Jetzt wollte ich ja eh die ganze Zeit hin. Also was ist da Negatives daran? Aber so leicht fällt es uns halt trotzdem nicht, weil wir halt eben nicht nur unser Ich haben, sondern wir haben auch unseren Astralleib. Und gerade der Astralleib, also nicht das, was wir schon als Seelisches ausgearbeitet haben, aber vor allem das Astralleibliche, das klammert sich schon sehr stark da. Weil der Astralleib hat eigentlich ja die Aufgabe, sogar uns da hereinzuführen. Also uns als Einzelwesen hereinzuführen. Hat daher notwendigerweise immer etwas von Egoismuskräften in sich. wir haben das besprochen, auch in früheren Vorträgen, wie sich das langsam in der Seelenwelt auch herausbildet. Ursprünglich ist die Seelenwelt eine umfassende Welt, wo alles Wesen, die darin sind, mit dem Ganzen verbunden sind. Also das heißt, der Astralleib jedes Wesens ist eigentlich so groß wie diese ganze Seelenwelt im Grunde. Das heißt, es ist ein sehr reiches Erleben, aber es fehlt dann die Möglichkeit, sich so wirklich zu unterscheiden von den anderen. Weil man fließt mit dem Seelenleben aller anderen im Grunde immer wieder zusammen. Es ist ein großer Seelenstrom, ein großes gemeinsames Erleben, aber mit der Individualisierung wird es schwierig. Also in dem Moment, wo sich wirklich einzelne Wesen herausgliedern, beginnt notwendig so etwas zu wirken wie Egoismus. Egoismus in der einfachsten Form heißt Abgrenzung. So, ich will ein bestimmtes Seelisches für mich und bitte stört's mich dabei nicht. Also den Rest weise ich zurück. Also ich raube mir eigentlich einen Teil, sagt, das gehört mir, und der Rest soll mich jetzt möglichst nicht beeinträchtigen. Also ein gewisses Abschließen, sich verschließen gegenüber dem anderen. Sonst könnte man es gar nicht verkörpern. Das sind zum Beispiel in der Seelenwelt dann die Kräfte, die wir als die Niederen in einer gewissen Weise bezeichnen, aber deswegen soll man auch nicht wieder immer nur scheel herabsehen darauf, weil sie sind notwendige Kräfte, sonst wäre Verkörperung gar nicht notwendig. Also darum ist es auch falsch zu sagen, ja, Egoismus, nein, kommt nicht in Frage, wir sind nur altruistisch, weil wir ja, weiß ich nicht, geistig strebende Menschen sind, ja, dann muss ich sagen, gut, dann kannst du nicht verkörpert sein auf Erden, geht nicht. Du musst in deinem Astralleib egoistische Kräfte haben, sonst kannst du nicht hier als Einzellebewesen bestehen. Also das hat schon einen gewissen Sinn. Schlecht wird nur, wenn ein zu viel da ist, wenn es über das Maß hinausgeht. Also dieses Abschließen ist notwendig. Und daher war es notwendig, dass sich innerhalb dieser Seelenwelt verschiedene Bereiche, höhere, niedere Bereiche herausgebildet haben. Gegenden des Aufgangs des Geisteslichtes, Gegenden des Untergangs des Geisteslichtes. Auch das, das heißt, wo sich das Seelische dann im ewig Gleichen im Grunde erschöpft, weil es nicht mehr die schöpferischen Impulse hineinbekommt. Und aus dem ist erst später einmal, aus dieser sozusagen seelischen Differenzierung, aus der ist später das Räumliche herausgegangen. Aber noch nicht auf dieser alten Saturnwelt, von der wir gesprochen haben, die nur aus Wärme besteht. Dort ist das Erste, was überhaupt entstanden ist, die Zeit. Schon der Ausdruck, die Zeit ist entstanden, ist ein problematischer Begriff, weil etwas entsteht, hat eigentlich schon den Zeitbegriff in sich, also wie drückt man das aus? Die Zeit entsteht. Das, was war vor der Zeit? Nein, ist unsinnig, vor der Zeit. Wir können es kaum in Worte fassen, aber auch das, was wir also unter Zeit verstehen, namentlich also auch unser linearer Zeitbegriff, der von irgendeinem Anfang zu irgendeinem Ende fließt, das gab es nicht immer, oder das entstand eben erst mit dieser alten Saturnwelt. Daher ist eben auch die Frage, und was war davor, im Grunde unbeantwortbar. Im Grunde gab es kein davor. Es gab trotzdem abseits davon andere Welten und so weiter, aber das ist sehr schwierig, also da wollen wir uns jetzt nicht hinein. Aber das ist nicht im Sinne eines zeitlichen Vorher zu verstehen, auf jeden Fall. Und hat in keiner Weise dann irgendeinen Kausalzusammenhang mit dem, was uns jetzt betrifft, was unsere Zeitkette betrifft. Daher ist auch so eine planetarische Entwicklungskette, wenn sie zum Beispiel über diese 7 Stufen geht, wo wir jetzt die 4. in der Mitte haben, in gewissem Sinn etwas in sich Geschlossenes. wo man nicht von einem davor und danach sprechen kann. Trotzdem, es gibt andere Entwicklungsketten, die was Ähnliches durchmachen, die aber mit unserer nicht in Beziehung stehen, unabhängig davon sind. Und man kann höchstens in gewisser Weise sagen, gewisse schöpferische Wesenheiten werden einmal, wenn unsere Entwicklungskette zu Ende gekommen ist, weil sie eine Quelle des Schöpferischen sind, werden sie irgendwie, irgendwo, irgendwann anfangen, eine neue Entwicklungskette zu bilden, werden ihre eigene neue Zeit dort hervorbringen, ihren eigenen Raum, wenn man so will, hervorbringen, wie auch immer. Und dann wird etwas völlig anderes passieren, was nicht die Gemeinsamkeit hat, dass es Wesen sind, die es halt da jetzt auch schon gegeben hat. Aber sonst geht nichts kausal hinüber eigentlich. Also sehr, sehr schwer vorstellbar. Da sind wir in schwierigsten Dimensionen. Es ist schon schwer genug zu verstehen, diese ganze siebengliedrige Kette. Da sind wir schon weit über das, womit sich etwa die Naturwissenschaft zum Beispiel beschäftigt. Weil die kann im Grunde auch nur den Bereich in etwa erfassen, der mit dem Kern unserer eigentlichen Erdentwicklung zu tun hat. Im Grunde sind die ganzen Schilderungen, die die Naturwissenschaft bringt, von mir mit Urknall und was Gott was alles, wie man es nennt, egal ob das jetzt so genauso stimmt oder nicht, dann fängt das auf jeden Fall nicht früher an als zu dem Zeitpunkt, wo unsere Erdentwicklung in die äußere Erscheinung tritt. Das heißt, in irgendeiner Form physisch wird. Also nicht einmal die ätherischen, astralischen Stufen, die davor sind, noch bevor es überhaupt physisch wird, kann die Naturwissenschaft nicht heran. Also erst dort, wo es das erste Mal ins Physische tritt, dann da setzt sie ein. Da kann sie richtigerweise einsetzen und da kann sie richtigerweise Aussagen darüber machen. Die Schöpfungsgeschichte, die biblische Schöpfungsgeschichte schildert, ja, haben wir auch gesagt, im Grunde nicht die Ereignisse, die sich äußerlich im Physischen abspielen, sondern die sich in der Seelenwelt abspielen und die sozusagen vorbereiten das, was dann physisch erscheint. Wobei allerdings, wenn wir es vom Zeitlauf her nehmen, wir durchaus denken müssen, dass während die Schöpfergötter selber das erleben, was hier geschildert wird, zugleich schon äußerlich physisch auch etwas in Erscheinung tritt. Also tatsächlich ist das der Moment, wo auch physisch äußerlich bereits etwas zu sehen gewesen wäre oder zu sehen war, wenn jemand Augen gehabt hätte, es zu beobachten. Aber das schildert eben die Genesis nicht, sondern von innen her, von als Innenerlebnis. Ja, also dieser alte Saturn mit der Wärmewelt, wo die Zeit entsteht. Die Zeit entstand, sowohl die Zeit als auch diese Wärmesubstanz entstand durch die Opfertat hoher geistiger Wesenheiten. Die haben im Grunde einen Teil ihres Wesens hingeopfert, das heißt von sich losgelöst, haben ihn dargebracht höheren Wesenheiten. Opfer im ursprünglichen Sinn ist immer Hingabe an etwas Höheres. Also zumindest, wenn wir es da in diesem Zusammenhang verwenden, ist Opfertat zunächst einmal Hingabe an etwas Höheres. Und eigentlich bedeutet es, dass sie einen Teil ihrer Willenskraft, und Willenskraft darin steckt die Ich-Kraft darin, dass sie einen Teil davon einfach hinopfern und der wird zu dieser zunächst Willenssubstanz, das heißt eine Willenskraft, die sich von ihnen loslöst, unabhängig von ihnen wird und die dann mit der Zeit äußerlich als Wärme erscheint. Das heißt, hinter allem, was Wärme ist, steckt eigentlich Willenskraft, die hohe geistige Wesenheiten hingeopfert haben und noch immer hinopfern. Denn diese Tätigkeit in Wahrheit zieht sich bis in unsere heutige Zeit hinein. Das heißt, in Wahrheit ist auch dieses alte Saturn-Dasein nicht völlige Vergangenheit, sondern es ist im Untergrund unseres heutigen Daseins auch vorhanden. Sonst hätten wir die Wärme nicht. Und die Wärme ist im Grunde die Basis unserer ganzen Welt, selbst der materiellen Welt. Im Kern liegt so etwas, was wir als Wärmekraft, nennen wir es halt modern Energie oder wie auch immer, zugrunde liegt. Also wir wissen heute, dass alles, was Materie ist oder was uns als Materie erscheint, dass das eigentlich Energie ist in Wahrheit, dass Materie nur eine bestimmte Erscheinungsform dessen ist, was anders halt dann auch als Energie erscheint. Und diese Willenskraft wird hingeopfert von den Geistern des Willens, wie sie Rudolf Steiner nennt, sinnvollerweise. Die kennt man also auch kannte man auch im christlichen Mittelalter, also wo man die Engelhierarchien geschildert hat, da sind sie als die sogenannten Throne geschildert. Weil das sind die, die den Thron Gottes bauen in gewisser Weise, eben durch ihre Willenskraft, eben durch die Substanz, die sie erzeugen, ihre Willenssubstanz. Die ist bis heute die stoffliche Grundlage der Welt, also das baut sozusagen den Thron, wenn man so will, auf dem die Gottheit sitzt, auch heute noch. Und zugleich mit dem Ganzen tritt in Erscheinung die Zeit, aber die Zeit in Form von Wesenheiten. Also auch nicht so wie das, was wir halt mit der Stoppuhr messen, sondern die Zeit in Form von Wesenheiten. Weil im Grunde alles in der Welt primär einmal wesenhaft ist. Das heißt, es handelt sich um geistige Wesenheiten. Und die gehen dann bestimmte Taten, tun etwas miteinander und aus dem erscheint langsam auch die Welt. Aber in Wahrheit stehen dahinter immer Wesenheiten. Also es ist das genau umgekehrte Bild des Materialistischen, wo alles nur aus Stoffen besteht und das genaue Gegenteil. Zeitwesenheiten, wenn man so will. Und die kennen wir aus der Schöpfungsgeschichte sehr gut. Sie werden jedes Mal genannt. Wenn es da heißt, nur am Ende des ersten Schöpfungstages, Vaihi Erev, Vaihi Voker, Yom Echad. Und es ward Abend und es ward Morgen, ein Tag oder der erste Tag. Der erste Tag, Yom, ist nämlich einer dieser Zeitgeister, die ihren Ursprung auf dem alten Saturn in Wahrheit haben. Und jetzt ihre Aufgabe auch hier erfüllen, indem sie Entwicklungen leiten, gliedern in bestimmte Abschnitte, gliedern. Es gibt eben sieben große Zeitgeister. Diese Zeitgeister zählen zur Hierarchie der Urengel oder Archai. Archai, weil sie künden vom Anfang, also weil sie vom Anfang herstammen. Archai heißt auch etwas, was vom Anfang herstammt. Nicht wahr? Wenn wir hier in der Bibel das Wort haben, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, da sind sie noch nicht gleich dabei, bei dem Bereshit bara Elohim. Dieses Wort Bereshit könnte man in Wahrheit nicht mit dem griechischen Wort Archai übersetzen. Das ist eigentlich nicht korrekt oder ist schon eine Verfälschung. Obwohl es natürlich so übersetzt wird, weil die Griechen kein anderes Wort hatten dafür. Und da geht es ins Deutsche auch, aha, im Anfang. Also der Beginn einer Zeitentwicklung oder so. Im Grund sind die wirklich aber erst da am Ende des ersten Schöpfungstages. Da ist wirklich so richtig dann der erste Zeitgeist herausgetreten. Und dieses Bereshit ist im Grunde vom inneren Erleben noch nicht wirklich zeitartig zu erfassen. Das bildet sich erst heraus. Also als Wesenheiten heraus. die Archai, diese Urengel im Übrigen machen auf dem damaligen alten Saturn, in dieser Wärmewelt ihre Menschheitsstufe durch. Das heißt, sie erwerben ihr Ich. Menschheitsstufe heißt immer das Ich erwerben. Das Ich, das eigentlich die Schwelle zur geistigen Welt ist. Also ab dem Moment, wo man über ein Ich verfügt, darf man sich in den Reigen der geistigen Wesenheiten einreihen, zugehörig wissen. Tiere haben eben ein eigenes, individuelles Ich noch nicht, sondern ein Gruppen-Ich. Aber nicht jedes einzelne Tier auf Erden hat ein Ich. Also die Archai machen ihre Menschheitsstufe auf dem alten Saturn durch. Wodurch wird das möglich, dass die Throne, die Geister des Willens, ihre Willenskraft, ihre Ich-Kraft im Grunde hinopfern. Aus einem Teil davon wird diese Wärmesubstanz, das andere ist dieser Feuerfunke des Ich, der es den Achai jetzt ermöglicht, das in sich aufzunehmen. Bei uns, während der Erdentwicklung, sind es die Elohim, die ihr Ich hinopfern und uns dadurch den Ich-Funken geben. Das ist aber wirklich nur ein Funke, der diese Entwicklung anstößt, und was wir dann daraus machen, ab dem Moment ist es unseres. Aber das machen auf dem alten Saturn die Archai durch. Und eben auch heute, in allem, was Zeitabläufe sind, wirken im Hintergrund immer die Archai mit. In den kleinen Zeitabläufen, in den großen Zeitabläufen. Im Grunde stehen sie dahinter. Also etwa auch, sie sind die Lenker und Leiter der großen Kulturepochen etwa. Also wenn man die griechisch-lateinische Zeit hernimmt oder unsere Neuzeit hernimmt, dann stecken da führende Archai dahinter.
Mit Entscheidung auch über das Ende?
Bis zu einem gewissen Grad ja. Nur es ist so, dass im Laufe der Menschheitsentwicklung der Mensch selber immer mehr Einfluss darauf gewinnt, auf dieses Geschehen. Und in alten Zeiten konnte man sagen, es ist eigentlich noch ziemlich vorherbestimmt, was passieren wird. Und es gibt eben einen gewissen Willen, einen gewissen, wenn man so will, Plan der Götter, wie das ablaufen soll. Und seit der Zeitenwende, also seit dem Erdenleben des Christus, wo es so richtig begonnen hat, die Möglichkeit für den Menschen, seine individuelle Freiheit zu entwickeln, zieht auch in die gesamte Erdentwicklung dieses Freiheitselement immer stärker ein. Das heißt, es ist zwar ein gewisser Schöpfungsplan gegeben, aber er hängt, wie weit er erfüllt werden kann oder nicht erfüllt werden kann oder vielleicht eine andere, ein bisschen andere Richtung bekommt, hängt sehr stark vom Menschen ab. Und vielleicht etwas, was uns auch unsere Verantwortung bewusst machen sollte, es hängt eben auch das Schicksal der über uns stehenden geistigen Wesenheiten, namentlich der Engelwesenheiten, also die eigentlichen Engel, die Erzengel bis hinauf zu den Urengeln. Deren Schicksal wird mitbestimmt durch das, was wir Menschen tun. Weil wenn wir zum Beispiel versäumen, bestimmte geistige Entwicklungen durchzumachen, die wir jetzt schon durchmachen sollten, wir das aber versäumen, dann müssen diese Aufgaben von diesen Engelwesenheiten für uns erfüllt werden, und damit binden wir sie an niederere Aufgaben, als sie eigentlich schon erfüllen sollten. Nicht? Also, indem wir uns geistig entwickeln, befreien wir die über uns stehenden Hierarchien von gewissen Aufgaben, entlasten sie und ermöglichen ihnen dadurch eine schnellere, weitere Entwicklung, als ihnen sonst möglich ist. Also bis zu einem gewissen Grad liegt es in unserer Hand, auch diese Engelwesenheiten herunterzuziehen in einer gewissen Weise, sie in ihrer Entwicklung zurückzuhalten, wodurch dann sogar die Gefahr besteht, dass sie ins, weiß nicht, luziferische oder arimanische Fahrwasser hineinkommen, also wirklich eben zurückgebliebene Engelwesenheiten werden in gewisser Weise. das hängt immer mehr vom Menschen auch ab. Es ist noch zart, diese Möglichkeit, aber immerhin, sie ist trotzdem schon eine Realität und wird in Zukunft immer bedeutsamer werden. Das heißt, etwas, was auch im Grunde das erste Mal in nicht nur der biblischen Schöpfungsgeschichte, sondern in der Entwicklung unserer ganzen planetarischen Entwicklungskette das erste Mal der Fall ist, dass von den untersten geistigen Wesenheiten der Ausgang der Entwicklung entscheidend abhängt. Das war bis dahin nicht der Fall. Bis dahin hatte keine dieser auf unterster Stufe stehenden geistigen Wesenheiten, das heißt die Menschheitsstufe gerade durchgemacht, und die Möglichkeit, so frei zu sein, dass sie die Entwicklung entscheidend beeinflussen konnten. Sondern sie konnten eigentlich nur das erfüllen, was ihnen von höheren Wesen zugetragen wurde. Und sie waren halt sozusagen an der äußersten Front standen irgendwo, aber sie hatten nicht die Möglichkeit, das entscheidend zu beeinflussen. Selbst, auf das werden wir vielleicht noch heute oder spätestens das nächste Mal kommen, selbst dass Widersachermächte entstanden sind, die sich entgegensetzen, beruht auf einem Beschluss, der, wenn man so will, ganz von oben kommt. Weil das etwas ist, was insgesamt die Entwicklung letztlich voranbringt und einen neuen Aspekt hineinbringt, namentlich auch uns Menschen erst das ermöglicht, was die Freiheit ist, damit aber auch etwa die Fähigkeit der Liebe, die ist nämlich nur möglich mit der Freiheit, aus der Freiheit heraus. Und dafür sind sehr wesentlich eben auch die Widersachermächte, weil wir müssen uns eben auch herausreißen können aus dem Ganzen und dazu sind diese Kräfte vorhanden. Aber wir haben heute also erstmals sogar eben bis zu einem gewissen Grad in der Hand, aus regulären Wesenheiten, die über uns stehen, Widersachermächte heranzuzüchten in gewisser Weise. Also das heißt, wenn wir hier nicht uns richtig entwickeln, dann verderben wir bis zu einem gewissen Grad nicht nur unsere Mitmenschen, halten sie zurück, sondern sogar die Engelhierarchien über uns. Also zumindest hinauf, im Extremfall bis zu diesen Urengeln, bis zu den Zeitgeistern hinauf. Und das heißt, wenn wir es bis zu den Zeitgeistern hinauf verderben, die ganze Geschichte, heißt das, dass dann also die großen Entwicklungsepochen wie die Kulturepochen, dass die dann nicht in richtiger Weise vielleicht ablaufen würden, so wie sie eigentlich sollten. Nämlich als etwas, was uns Schritt für Schritt unserem irdischen Entwicklungsziel zuführen soll, sondern dann kann es auch passieren, dass dieses Ziel nicht erreicht wird. Also das ist das erste Mal in der Weltentwicklung, dass die reale Gefahr besteht, dass das Entwicklungsziel verfehlt wird, wirklich verfehlt wird, als Ganzes. Und das heißt, die geistigen Hierarchien über uns, die Schöpfergötter, wenn wir es jetzt so allgemein nennen wollen, haben dieses Risiko auf sich genommen, wenn wir das jetzt in menschlichen Begriffen ausdrücken wollen, dass die Schöpfung scheitern kann. Es gibt also keine Garantie, dass es funktioniert, obwohl sie natürlich alles dazu beitragen, was möglich ist. Aber um uns Menschen die Freiheit zu geben, legen sie letztlich die ganze Schöpfung in unsere Hand. Mit in unsere Hand. Sie sind jederzeit bereit, uns zu unterstützen, weil natürlich unsere kleinen Kräfte nicht ausreichen, um das Ganze fertig zu bringen. Aber ob wir diese Hilfe eben ausreichend annehmen oder nicht, das liegt an uns. Also, wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst werden. Und falsch wäre heute also ein naiver Gottesglaube, der sagt, naja, gut, egal was wir machen, der liebe Gott wird es schon richten irgendwo. Und am Schluss geht alles gut aus und vielleicht brutzeln wir ein bisschen im Fegefeuer oder so, aber am Ende wird alles gut ausgehen. Also Garantie gibt es dafür keine. jedenfalls keine Vorausgarantie. Die einzige Garantie, die wir uns geben können, liegt in jedem einzelnen individuellen Ich. Jeder hat es in der Hand, den Beitrag dazu zu leisten. Und dann wird vermutlich einigermaßen das Ziel erreicht werden, trotz allem. Also es ist kein Grund, sie jetzt zu fürchten und auch nicht jetzt Weltuntergangsszenarien zu entwerfen oder sowas, das wäre falsch, aber es ist wichtig, also sich da einerseits der Verantwortung des einzelnen Menschen bewusst zu werden, nämlich Verantwortung insbesondere auch für seine geistige Entwicklung. Natürlich Verantwortung sowieso im äußeren Leben und was er tut und wie er mit seinen Mitmenschen umgeht, in seinem ethischen Verhalten, ganz klar. Aber was tut er überhaupt für seine geistige Entwicklung? Schon mal interessiert mich nicht. Wenn wir das also auf Dauer versäumen, die geistige Entwicklung, dann wird die Erde ihr Entwicklungsziel nicht erreichen. Dann nicht. Deswegen müssen wir nicht das Materielle verleugnen, wäre ja Blödsinn, das zu verleugnen, brauchen wir ja auch, aber nur sich darauf zu stützen, wird irgendwann einmal zu wenig sein. Dann wird uns das auch nicht mehr tragen, weil dann wird sozusagen auch die materielle Welt zerfallen in einer gewissen Weise. Vorzeitig nämlich, bevor wir fertig sind. Also das steckt da alles dahinter. Opfertat der Throne, um diese Welt überhaupt hervorzubringen, die Grundlage. Dann auf der alten Sonne, das war der nächste Entwicklungszustand. Also dieser alte Saturn hat sich entwickelt, ist im dichtesten Zustand bis zur äußeren physischen Wärme in Form von Strahlungswärme gekommen, aber nicht einmal noch räumlich, sondern nur als zeitliches. Schwer vorstellbar wieder. Dann geht es durch einen Zustand der Vergeistigung, wo also äußerlich überhaupt nichts mehr zu sehen ist, und dann kommt es als die sogenannte alte Sonne hervor. Der Name alte Sonne ist insofern gegeben, weil jetzt das Lichtelement auftritt. Das gab es damals noch nicht. Also der alte Saturn war im Grunde eine finstere Welt. Bis auf ein kurzes Aufblitzen gegen Ende einmal, weil einfach der zukünftige Zustand schon kurz vorausgenommen wird. Aber dann alte Sonne, jetzt entwickelt sich das Licht. Und zwar entwickelt es sich auch wieder, indem geistige Wesenheiten etwas tun. Und zwar die Geister der Weisheit. Die Geister der Weisheit, wenn man so in ein Bild fassen will, beobachten, sehen mit innerem Wohlgefallen, mit innerer Freude, das, was die Geister des Willens tun, also diese Opfergabe, diese da diesen höheren Wesenheiten, den Cherubim hingeben. Cherubim sind die Tierkreiswesenheiten im Grunde, also die geistigen Wesenheiten, die hinter den Tierkreiszeichen stehen, oder für die Tierkreiszeichen halt ein äußeres Bild sind. Davon, von diesem Erlebnis sind die Geister der Weisheit ganz erfüllt und aus diesem Miterleben entwickeln sie jetzt so etwas, was Rudolf Steiner nennt, die schenkende Tugend. Das heißt, sie verschenken auch etwas von ihrem Wesen. Verschenken heißt in dem Fall eher Hingabe an Wesenheiten, die unter ihnen stehen. Also im geistigen Sinn bedeutet Opfern zunächst einmal was den höheren Wesenheiten darbringen, schenken etwas den unter einem stehenden Wesenheiten hinzugeben. Und was sie geben können, ist eben diese Weisheit, von der sie erfüllt sind. Und diese Weisheit, die wird ihnen in gewisser Weise zurückgegeben. Es ist nämlich so, indem sie ihre Weisheit hinschenken, geben sie dadurch die Möglichkeit, den Erzengeln ihre Menschheitsstufe durchzumachen, also ihr Ich zu entwickeln. Also auf dem alten Saturn waren es die Urengel, jetzt sind es die Erzengel, die dort ihre Menschheitsstufe durchmachen. Und nämlich was die Geister der Weisheit wieder verschenken können, ist nämlich auch wieder ichartiger Natur. Also im Grunde ihr Ich schenken sie hin. Und dieses Ich ist aber ganz erfüllt von Weisheit, so wie das Ich der Throne, der Geister des Willens eben ganz von Willenskraft erfüllt ist. Weisheit ist vielleicht eine etwas schwächere Kraft, aber hat vielleicht nicht so viel Gestaltungskraft, aber eben sehr, sehr weise. Und die Erzengel nehmen das auf und verarbeiten es in sich, diese Weisheit, die sie aufnehmen von den Geistern der Weisheit, und spiegeln sie ihnen aber jetzt in Form des Lichtes zurück. Das heißt, was die Geister der Weisheit von ihrem Wesen verschenken, wird ihnen als Licht zurückgestrahlt. Jetzt wird es geopfert, richtig. Jetzt genau. Die Erzengel opfern es den Geistern der Weisheit. Und das gibt aber auch den Geistern der Weisheit eine Möglichkeit, eine neue, für sich selbst auch eine neue Bewusstseinsstufe zu erwerben, weil ihnen jetzt eben im Grunde ja ihr eigenes Wesen von außen zurückgespiegelt wird. Das hätten sie ohne Hilfe der Erzengel gar nicht haben können. Also sie haben ihnen etwas geschenkt, aber sie bekommen etwas zurückgeopfert, was sie aus sich selbst gar nicht hätten haben können. Das ist auch das Interessante im Übrigen zum Opferbegriff dazu, dass im Opfer, das man dem Höheren darbringt, etwas drinnen liegt, was so großartig in gewisser Weise ist, dass es die höheren Wesenheiten alleine aus sich selbst gar nicht hervorbringen könnten. Das ist ganz interessant. Eben auch auf dem alten Saturn, in dem die Geister des Willens den höher stehenden Cherubim ihre Ich-Substanz hinopfern, entsteht in Form dieser Willenssubstanz, dieser Wärme, etwas, was die Cherubim aus sich heraus nicht hervorbringen hätten können. Das heißt, es können sehr wohl niedere Wesenheiten den Höheren etwas geben, was sie aus sich selbst nicht tun könnten. Weil sie in gewisser Weise zu hoch schweben, wenn man so will, und gar nicht so weit hinuntergreifen können. Also die Cherubim hätten aus sich nicht dieses substanzielle, stofflich substanzielle erzeugen können, zu dem eben diese Willenskraft der Throne, der Geister des Willens die Basis ist, bis zu unserem heutigen Stofflichen herunter. Die Cherubim hätten das nicht können. Die schweben einfach zu hoch darüber und klingen nicht so weit hinunter, nicht so weit ins Dichte hinein. Das konnten nur die Throne machen. Das heißt, wenn man ein Opfer den höheren Wesen darbringt, sind eine ganze Menge Anforderungen an dieses Opfer gestellt. Das heißt, es muss etwas ganz, ganz Hohes sein. Es sind ja, ich opfer da irgendwas, was ich gerade nicht brauchen kann, kannst das haben. Nein, es muss eigentlich etwas sein, was das Allerhöchste ist, das man erzeugen kann. Und wo man eben die ganze Ich-Kraft ja in Wahrheit hineinlegt, oder den größten Teil, weil sie opfern ja ihr Ich hin. Also etwas, wo wirklich man die Ich-Kraft so stark entfaltet, dass man etwas davon verschenken kann. Das heißt, es liegt etwas von der Ich-Kraft drinnen. Dann ist das Opfer erst ein wirkliches Opfer. Ansonsten ist es halt eine äußere Tätigkeit, ich opfer halt irgendwas. Also man muss sich bewusst sein, was das eigentlich bedeutet. Also wirklich das Höchste, das man leisten kann, hinzugeben an die höheren Wesenheiten. Das tun jetzt auf der alten Sonne die Erzengel, indem sie die Weisheit, die sie bekommen von den Geistern der Weisheit, indem sie die als Licht ihnen zurückopfern und dadurch ihnen eine Bewusstseinsstufe ermöglichen, die sie sonst nicht gehabt hätten, eben ihr eigenes Wesen von außen zurückgespiegelt zu bekommen. Das ist ganz etwas Großartiges. Und mit diesem Prozess des Zurückspiegelns des Lichtes, auf diesem Weg entsteht im Übrigen jetzt auch das, was der äußere Raum ist. Da ist jetzt die Entstehung des Raumes, also auf der alten Sonnenwelt. Die ist erst die wirklich räumliche. Bis auf einen kurzen Moment während des alten Saturns, wo das bereits vorausgenommen wird, so andeutungsweise. Da blitzt es schon mal auf, aber jetzt auf der alten Sonne wird das schlagend. Und nun geht es aber ganz entscheidend weiter. Jetzt kommen wir zu dem alten Mond. Der alte Mond ist die dritte planetarische Entwicklungsstufe. Also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, dann kommt die Erde. Auf dem alten Mond sind es jetzt die Geister der Bewegung, die ihre Wirksamkeit entfalten.
Was ist mit dem alten Saturn? Wird er aufgelöst oder geht in die Sonne?
Er wird zunächst einmal aufgelöst, er geht in die Vergeistigung hinein. Wenn das Ganze dann als alte Sonne wieder herauskommt, ist aber im Hintergrund diese Tätigkeit, die auf dem alten Saturn begonnen hat, in Wahrheit setzt sich fort. Das heißt, es setzt sich nach wie vor fort, diese Opfertat der Throne zum Beispiel. Setzt sich fort durch den alten Mond, setzt sich fort durch unsere Erdenwelt. Dadurch zum Beispiel haben wir unsere Materie, weil im Untergrund ist eben diese Wärmesubstanz, diese Energie, diese Willenssubstanz, die liegt letztlich auch dem Stofflichen zugrunde. Das heißt, in Wahrheit ist der alte Saturn unter mehreren Hüllen versteckt noch da. Er lebt ganz stark zum Beispiel in unserer Blutwärme. Und das hängt wieder sehr stark mit unserem Ich zusammen. Und das Ich ist hängt ganz stark wieder mit dem Willen zusammen. Das Ich ist nämlich am stärksten wirksam in unserem Willen. Nicht in unserem Denken, da ist schon zweimal gefiltert die ganze Geschichte und abstrahiert. Aber dort, wo wir aus dem Willen heraus tätig sind, da ist unmittelbar das Ich tätig. Namentlich in dem Willen, der uns unserem Schicksal zuführt, weil das sind wir selber. Wir rutschen auf der Bananenschale aus, weil wir es wollen. Der denkt oben, will es nicht, der hat es leider übersehen, aber der hinterm Willen steckt, also dieser eigentliche Teil unseres Ich, der führt uns dorthin. Und der merkt, da ist ja die Bananenschale, die du benutzen kannst, dass du endlich einmal auf die Nase fällst, Kerl, weil du brauchst das jetzt unbedingt. Also, und das ist das, was in unserer Blutwärme zum Beispiel wirkt, unmittelbar. Also diese Willenskraft. Und die hängt auch mit den Thronen natürlich zusammen. Wir hätten das nicht, wenn das nicht die Throne nach wie vor ununterbrochen hinopfern würden. Dann hätten wir das alles nicht. Also das heißt, wir brauchen es auch, damit unser Ich tätig werden kann. Das
ist das, darf ich kurz, ja? Das mit dem Opfern. Wenn ich so weit bin, dass ich bewusst mein kleines Ich opfere,
ja,
ist das der Weg, um die Bewusstheit über das eigentliche Ich, das hohe Ich, zu bekommen oder sich bewusst zu werden?
Es ist eine schwierige Sache. Bis wir wirklich das, was wir als unser Ich zunächst einmal bezeichnen, ganz hinopfern können überhaupt, müssen wir so weit sein, dass wir wirklich ohne Ich auskommen könnten. Das heißt, wo unsere höheren Wesensglieder bereits so weit entwickelt sind, dass wir des Ichs nicht mehr bedürfen. In voll und ganz wird das erst weit in der Zukunft der Fall sein. Nämlich wann? Wenn wir einen Entwicklungsgrad erreicht haben, wie in etwa die Throne, die Geister des Willens auf dem alten Saturn hatten. Dort waren die so weit, dass das Ich ihr Unterstes war Und sie im Zuge der Saturnentwicklung so weit gekommen sind, dass sie das hinopfern konnten, weil sie es nicht mehr brauchen. Weil sie die Wesensglieder, die darüber stehen, das heißt das höhere Selbst, das Geist selbst und was dann noch alles darüber kommt, so weit entwickelt haben, dass sie das Ich nicht mehr brauchen. So weit sind wir noch lange nicht. Das heißt, wir können aber gewisse Teile unserer Ich-Kraft hinopfern, das sehr wohl, indem wir in unsere Taten, in das, was wir tun, etwas von unserer schöpferischen Ich-Kraft hineinlegen, es wirklich aus dem individuell Schöpferischen heraus tun. Dann legen wir etwas von unserer Ich-Kraft hinein, und das Interessante ist ja, dass in dem Maße, in dem wir das tun, und das Tun heißt eigentlich aus Liebe handeln. Das heißt nämlich, das eigene Ich verströmen. Halt nicht das Ganze, so weit sind wir noch nicht, aber ein bisschen was zumindest davon. Und das Interessante ist aber, in dem Maße, in dem wir das tun, fließen uns neue Kräfte aus dem Geistigen zu. Und zwar mehr in Wahrheit, als wir hergegeben haben. Das heißt, im Prozess des Sich-Verschenkens wird das Ich zunächst einmal immer reicher. In Wahrheit. Also es ist nicht so, naja gut, jetzt verschenke und verschenke und verschenke und irgendwann ist es weg. Also es ist jetzt zunächst einmal so, dass es, indem wir einen Teil davon verschenken, es immer reicher wird. Also Steiner gebraucht da oft so ein Bild dafür, für die Liebe, das ist ein Glas Wasser, das halb gefüllt ist, und wenn man es ausgießt, wird es immer voller und voller und voller. Und fließt immer mehr über. Im Physischen ist das ein sinnloses Bild, aber es soll so eine Vorstellung einfach erwecken. Also je mehr ich mich verschenke, desto mehr erfülle ich mich vom individuell Geistigen, das heißt vom individualisierten Geistigen. Ich nehme umso mehr aus der geistigen Welt in meine Individualität, in mein Ich auf. Und das Ich wird dadurch auch immer fähiger, sich zu verschenken. Es hat immer mehr zu geben. Und umgekehrt, wenn es sich nicht verschenkt, dann bleibt es stehen. Im Grunde wird es dann sogar immer ärmer mit der Zeit, weil dann das Tor zur geistigen Welt irgendwann auch zugeht, weil da geht dann nichts mehr rein, bildlich gesprochen. Und wir werden uns aber so weit entwickeln, oder zumindest ist das vorgesehen und die Möglichkeit besteht, dass sich unser Ich so weit entwickelt, aber erst auf künftigen planetarischen Entwicklungszuständen, nicht während unserer Erdentwicklung, dass wir einmal auch diese Stufe erreichen, die die Geister des Willens auf dem alten Saturn hatten, dass wir wirklich unser ganzes Ich hergeben können, weil dieses geistig reicher werden im Ich, reicher werden durch das Verschenken, heißt vor allem auch, dass wir dadurch die höheren Wesensglieder, die noch über dem Ich stehen, immer reicher entwickeln. Und irgendwann ist es so weit entwickelt, dass das Ich, was wir heute als Ich bezeichnen, eben nicht mehr notwendig ist. Dann ist die unterste Stufe eben das Geist selbst, das höhere Selbst. Und das kleinere Ich braucht man dann im Grunde gar nicht, weil das kleine Ich ist das, was so an der Schwelle steht. Es ist eigentlich die Schwelle, die zwischen geistiger Welt und geschaffener Welt steht. Wobei geschaffene Welt ist eben physisches, ätherisches, astralisches. Das ist die geschaffene Welt. Die ist aus sich selbst.
Das fällt dann weg.
Das fällt weg. Nur, da wir dann die schöpferische Kraft haben, können wir Vergleichbares selbst erzeugen. Also zum Beispiel, wenn wir das Geist selbst vollkommen erzeugt haben, wodurch entsteht das Geist selbst? Also dieses höhere Selbst. Das ist erstens einmal, ist es veranlagt in der geistigen Welt und ist heute getragen durch höhere geistige Wesenheiten, namentlich durch die Engelwesenheit, die uns zugeordnet ist oder mit uns in Verbindung steht, was man den Schutzengel oder wie immer nennt. Also es gibt so eine Engelwesenheit, die zum Beispiel dafür verantwortlich ist, dass sie den Überblick nicht verliert über unsere verschiedenen irdischen Inkarnationen, weil wir haben ihm halt zur Zeit nicht bewusst, jedenfalls nicht. Das heißt, dass muss irgendwer für uns machen. Im Schoße dieser Engelwesenheit ruht auch unser Geist selbst, aber es ist eben noch nicht von uns in Besitz genommen oder noch sehr wenig. Das heißt, es ist eigentlich noch nicht unser eigenes. Unser eigenes wird es aber in dem Maße, in dem wir durch unser Ich verwandelnd einwirken auf unseren Astralleib. Das heißt, je mehr wir den formen, je mehr wir den zum Ausdruck unseres wirklichen Ich machen und dafür sorgen, dass er nicht nur für seine eigenen Bedürfnisse sorgt, sondern eben Ausdruck unserer geistigen Individualität wird, in dem Maße eignen wir uns dieses Geist selbst an. Und wenn wir es einmal vollständig haben werden, was bei den meisten Menschen erst nach der Erdentwicklung sein wird, also auf der nächsten planetarischen Entwicklung, weil die ist dann voll und ganz gewidmet eigentlich der Ausbildung dieses Geist selbst. Aber hier auf Erden können wir es dadurch entwickeln, dass wir durch das Ich den Astralleib verwandeln. Und wenn das vollständig gelungen ist, dann ist eine der Fähigkeiten, die wir dadurch bekommen, dass wir aus dem Geist selbst heraus schöpferisch wirklich Astralisches, das heißt Seelensubstanz, aus dem Nichts heraus erschaffen können. Das heißt, das Geist selbst ist von seiner Artung her, im Grunde ist es etwas Ähnliches wie das Astralische, nur ist es absolut selbst geschaffen. Und vollkommen unter der eigenen schöpferischen Kontrolle. Aber es ist von der Art her im Grunde nichts anderes als das Astralische. Nur es ist nichts Fremdes mehr, sondern das eigene, wo wir schöpferisch drinnen leben, ganz selbst und es in jede Faser hineingestalten. Das heißt, wir könnten dann oder können dann einen Astralleib im Grunde aus dem Nichts heraus schaffen. Während wir jetzt darauf angewiesen sind, wenn wir uns auf Erden verkörpern, astrale Kräfte, Seelenstoffliches, aus der allgemeinen Seelenwelt herauszunehmen. So wie wir physisch-stoffliches aus der Welt brauchen und ätherisches aus der Welt brauchen, so brauchen wir auch Seelensubstanz, sozusagen, um uns hier zu verkörpern. Und was heißt das? Das heißt, wir sind bei der Verkörperung angewiesen auf die Seelensubstanz, die vorhanden ist. Wenn die zum Beispiel verdorben ist in irgendeiner Form oder schlecht ist oder nicht so gut ist, dann haben wir halt ein Pech und wir haben nicht so gute Inkarnationsbedingungen. Das ist heute großteils der Fall für alle Menschen. Weil halt im Zuge der Menschheitsentwicklung, neben der Höherentwicklung, die passiert ist, auch sehr viel passiert ist am Verderben der astralischen Substanz. Also teilweise ist nicht in allen Erdgegenden gleich, aber teilweise ist sozusagen diese Astralsubstanz sehr verdunkelt. Einfach weil sie sehr, sehr stark durchzogen ist von übermäßigen Egoismuskräften. Wir haben ja gesagt, dass ein gewisses Maß ist absolut notwendig, nur manchmal ist es also weit über das Maß hinaus entwickelt. Noch wir in unserer westlichen Kultur sorgen kräftig dafür. Also da ist astrale Umweltverpestung höchsten Maßes, da ist die äußere ja noch eine Kleinigkeit dagegen. Also die seelische Umweltverschmutzung ist sozusagen noch viel, viel größer als die äußere. Da wird noch viel zu tun sein, um das zu reinigen. Und
da werden die Enkel sehr traurig sein.
Ja, natürlich. Natürlich, weil wir damit auch für sie sehr schlechte Bedingungen schaffen. Man muss sagen, gerade die Hierarchie der Engelwesenheiten, das sind nämlich die jetzt gerade, so wie wir unser Ich entwickeln die gerade ihr Geist selbst. Besonders stark. Das ist ihre Aufgabe, das, was wir jetzt halt dann auf der nächsten planetaren Verkörperung so als Hauptarbeit machen. Das machen die jetzt. Und das heißt, wenn wir ihnen eine Astralwelt bieten, die im Grunde verseucht ist, wenn wir so ausdrücken, wie haben sie die auch schwer, weil die sind auch in einer sehr erdennahen Region im Grunde und müssen teilweise eben auch noch mit dem umgehen, weil sie haben auch ihr Geist selbst großteils noch nicht so weit entwickelt, dass sie wirklich vollkommen aus dem Nichts heraus astrale Substanz schaffen können. Ich meine, die Fortgeschrittenen können schon sehr viel schaffen, das heißt, sie können sich auch Astralleiber schaffen, die nicht beeinflusst sind von dieser irdischen Verschmutzung. Sie können sogar bis zu einem gewissen Grad aufhellend, verwandelnd hereinwirken in die Erdensphäre diesbezüglich, aber es hat eben seine Grenzen. Es hat seine Grenzen. Und vielleicht noch etwas Interessantes dazu, wenn wir im heutigen Sinne einen geistigen Entwicklungsweg gehen, das heißt, im heutigen Sinne meine ich, dass wir ihn gehen mit dem wachen Ich und aus dem Ich heraus die Kräfte entwickeln für diesen geistigen Schulungsweg, wie es im Grunde heute nicht mehr anders sein darf. In vorchristlicher Zeit war das nämlich anders. In vorchristlicher Zeit, alle Einweihungen in der vorchristlichen Zeit beruhten nämlich darauf, das Ich auszuschalten. Das heißt, erstens einmal konnte auch nicht das einzelne Individuum alleine den Schulungsweg gehen, sondern es war immer die Gemeinschaft der Tempelpriester und so weiter notwendig, die ihn geführt hat dabei, weil in den ägyptischen Mysterien oder so waren 12 Tempelpriester mit unterschiedlichen Aufgaben und er war der 13. in der Mitte und während der Einweihung musste er sein Ich völlig ausschalten. Das hat daran nicht teilgenommen. Er wurde dann also in diesen Trance-Zustand versetzt, in diesen todähnlichen Zustand versetzt, wo also dann auch der Ätherleib sogar herausgelockert wurde aus dem physischen Körper. Das geht so 3 Tage etwa gut. Das war ja der eigentliche Sinn, diese ganzen Sarkophag-Geschichten und so, das war ja nicht nur Bestattungsstätte, sondern das war Einweihungsstätte. Das heißt also, der Pharao oder so wurde für 3 Tage in den Sarkophag gelegt und in einen todendlichen Zustand versetzt. Und kurz bevor diese 3 Tage vorbei waren, das heißt, wo keine Rückkehr des Ätherleibs mehr möglich gewesen wäre und dann der Tod erfolgt wäre, kurz davor hat man ihn zurückgeholt und dann konnte er sozusagen berichten von dem, was er drüben erlebt hat. Also was er in so einem traumartigen Zustand erlebt hat. Aber da musste das Ich vollkommen ausgeschaltet sein dabei. Also ans Ich wurde dabei überhaupt nicht appelliert, sondern es wurde eben ein Trance-Zustand hergestellt, bei dem das Ich völlig ausgeschaltet ist. Naja, das höhere Ich, das Geist selbst, das war zu dem Zeitpunkt ja noch weniger das eigene des Pharaos als heute unser Geist selbst. Das ist ja heute schon, haben wir zumindest der Zipfel davon uns angeeignet, ein bisschen. Auch wenn das erst wirklich voll sehr viel später entwickelt werden wird, aber ein bisschen was haben wir davon. Beim Pharao war es wirklich noch dieses völlig in der geistigen Welt ruhende Geist selbst, das aber im Grunde nicht sein eigenes ist. Sondern das ganz im Schoße dieser Engelwesenheiten zumindest und höherer Wesenheiten herunter. Und das kleine Ich hat man eigentlich neu als störend empfunden zu dem Zeitpunkt. Und es hätte auch damals nicht die Kraft gehabt, aus sich heraus hier tätig zu werden. Aber heute muss das der Fall sein. Heute muss das wache Ich dabei sein. Und wenn wir dann arbeiten am Astralleib aus dem Ich heraus, und verwandeln den Astralleib und dadurch dieses Geist selbst entwickeln, dann tun wir auch etwas sehr Wichtiges. Wir entwickeln damit nämlich in demselben Maße Schöpferkräfte, um überhaupt Neues, Frisches, Seelisches in die Welt hineinzubringen. Also das, was in höherem Maßstab die Engel über uns machen, an dem Werk arbeiten wir dann mit. Und das ist ein bedeutsamer Fortschritt gegenüber den Einweihungen auch in der alten Zeit, denn was musste der Einzuweihende mal durchmachen? Er hatte ja einen Astralleib, mit dem er hereingekommen ist. Der hat auch gewisse, sagen wir, dunkle Flecken in sich gehabt, also gewisse Egoismen auch schon zur damaligen Zeit, obwohl sie nicht so stark waren wie bei uns, aber trotzdem. Also musste jeder Geistesschüler einen Läuterungsweg zunächst einmal beschreiten, das heißt seinen Astralleib reinigen. Das Reinigen des Astralleibs bedeutet ein, wie soll ich sagen, Ausscheiden negativer Kräfte aus dem Astralleib, ist aber noch nicht ein Verwandeln dieser Kräfte, sondern es ist sozusagen ein Abladen irgendwo, na, letztlich in die Welt hinein. Rudolf Steiner schildert das also wunderbar in seinen Vorträgen über das sogenannte fünfte Evangelium. Da schildert er also die Zeit, von der in der Bibel nicht berichtet wird, die der Jesus von Nazareth durchmacht zwischen dem 12. Lebensjahr und dem 30. Lebensjahr. Da findet man nämlich in den Evangelien im Grunde nichts. Es hört auf da mit der Tempelszene und dann das nächste ist die Jordan-Taufe, da ist aber schon 30 und dazwischen erfährt man nichts. Und da schildert also eben, wie dieser Jesus von Nazareth durch die Welt, durch Palästina eben geht und auch zum Beispiel zum Essener-Orden kommt, das war also damals ein geistiger Orden, einer der fortgeschrittensten geistigen Orden zur damaligen Zeit, aber er hat dabei ein sehr erschreckendes Erlebnis, weil er sieht, wie gerade dadurch, dass die Geistesschüler dort ihren Astralleib reinigen, sich befreien eben von diesen egoistischen Begierden, soweit das möglich ist, dass sie das eigentlich dem Volk rundherum aufladen in gewisser Weise. Also das heißt, rundherum sozusagen um diese Einweihungsstätten herumkreisen, ganz hungrig und gierig, die Widersacher möchte, die sie freuen, dass dort also der ganze Seelenabfall herumkommt und mit dem infizieren sie dann die ganzen Menschen rundherum. Also das, und es wäre aber zur damaligen Zeit nicht anders möglich gewesen. Denn das geht eben wirklich nur, wenn das eigene Ich stark genug ist, nicht nur das auszuscheiden, sondern es zu verwandeln und in demselben Maße eigenes Geist selbst zu entwickeln. Das ist aber im Grunde erst möglich seit dem Erdenleben des Christus. Damit ist ein neuer Impuls hineingekommen, in dem eben dieses Christus-Ich sich auf Erden in einem Menschen verkörpert hat und damit also den Impuls gegeben hat, erst dass die Ich-Kraft so weit ist, dass sie eben dieses Astralische auch verwandeln kann, wirklich verwandeln kann. Und das heißt, in dem Maße, wir heute wirklich ernsthaft geistig strebend sind, tragen wir auch dazu bei, die seelische Atmosphäre der Erde zu verbessern. Und dadurch schaffen wir den Menschen Seelen, die hereinkommen zur Verkörperung, bessere Inkarnationsbedingungen. Weil ja wenige noch so weit sind, dass sie schon genügend Geist selbst entwickelt haben, um sie an Astralleib halt sozusagen aus dem Nichts zu bauen. Das geht halt eben nicht, sondern sie sind angewiesen auf das, was sie zur Verfügung haben, und das ist eben eher schlecht heutzutage, ist also eher verunreinigt heutzutage. Und mit jedem bisschen, was wir schöpferisch hineintragen, in die Seelenwelt verwandelnd hineintragen, trägt dazu bei, dass diese Seelensubstanz, diese Astralsubstanz besser wird, dass sie sich aufhält. Also wir arbeiten dann sozusagen dem Werk mit, dass auch die Engel über uns tun. Und vollständig ist diese Reinigung eben auch in Wahrheit nur durch den Menschen möglich, denn, wie soll ich sagen, diese Verdunklung, die in der seelischen Atmosphäre der Erde stattgefunden hat, die ist ja hauptsächlich einmal durch uns Menschen verursacht. Sicher, die Widersacher mischen mit, aber das Ergebnis ist, sie haben uns verführt zu allen möglichen und wir haben es dann getan, diese Dinge. Und die resultieren dann eben in dieser verdunkelten Seelensubstanz. Und alles das, was man selber verdunkelt hat, kann man im Grunde auch nur selber wieder auflösen. Das ist ja in einer anderen Form auch der Grund, warum wir eben immer wieder zu neuen Erdenleben heruntersteigen, weil wir die Folgen, die wir hier der Welt eingegraben haben, namentlich nämlich der Seelenwelt eingegraben haben, durch unsere karmischen Verfehlungen, die können wir nur selber auflösen. Nur wir selber, nur hier. Na klar, weil wenn wir irgendwo weit oben in geistigen Sphären schweben, können wir runterschauen und sagen, ah, da unten die dunklen Flecken, das war ich. Aber wenn ich es auflösen will, muss ich sozusagen bildlich gesprochen schon wieder heruntersteigen. Darum steigen wir also zur nächsten Inkarnation herunter. Um einerseits diese Flecken aufzulösen, andererseits dadurch, gerade dass wir das tun, unsere Ich-Entwicklung wieder voranzutreiben. Weil wenn wir das einfach unten stehen lassen, dann kommen wir auch mit unserem Ich nicht weiter. Wenn wir jetzt sagen, wenn ich mag mich nicht mehr verkörpern, so anstrengend da unten, und das Schicksal ist immer so schwer, pfui, ich bleib lieber da oben bei den Engeln, naja, dann werden wir unser Ich nicht weiterentwickeln können. Also, und vor allem, wer löst dann diese ganzen Sachen auf, die da zurückgeblieben ist. Also das ist so ein Grundgesetz, könnte man sagen, was man selber erzeugt hat, kann man es selber wieder auflösen. Das gilt im Positiven wie im Negativen. Also auch zum Beispiel, wenn so eine Weltschöpfung hervorgebracht wird, wie es jetzt etwa in der Genesis geschildert wird. Auch nur die Schöpfergötter, die sie hervorgebracht haben, können sie wieder auflösen. Und irgendwann müssen sie das, weil irgendwann soll das Ganze wieder in einen rein geistigen Zustand übergehen und dann in neuer, höherer Form von mir aus hervorkommen. Also die äußere Schöpfung ist nie der Endzweck, sondern ist immer ein Durchgangsstadium in gewisser Weise. Ein sehr wichtiges Durchgangsstadium, aber richtig ist, wenn die Entwicklung diesen rhythmischen Wechsel eben zwischen äußerem Dasein, rein geistigem Dasein, äußerem Dasein, rein geistigem Dasein hat, dann dadurch kann schrittweise immer etwas Höheres entstehen. Weil was wir zum Beispiel mit unserem Ich hier auf Erden entwickeln können, könnten wir nicht entwickeln, wenn wir immer nur im rein geistigen Zustand blieben. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit den Widerständen hier. Dadurch wird unser Ich stärker, als es in der rein geistigen Welt werden könnte. Aber andererseits muss es sich einmal auch wieder hier von den Fesseln der Materie befreien, sagen, der Körper taugt einfach nichts mehr, mit dem ist nichts mehr anzufangen, weg damit. Gehen wir in die geistige Welt, tragen wir erstens unsere Früchte dort hinein, holen uns neue Kräfte und dann kommen wir wieder runter. Also dieser Wechselschlag ist sehr wichtig und das gilt im ganz Großen auch. Und da wie dort beim kleinen Menschen bis zu dem großen Elohim gilt, was man selber schöpferisch hervorgebracht hat oder durch eigene Taten hervorgebracht hat, kann man nur selber wieder auflösen. Also wenn wir nicht heruntersteigen würden, um alles das aufzulösen, was wir hier an Dunkelheiten hineingebracht haben, dann blieben die bestehen. Dann könnte sich eigentlich der Erdplanet auch nicht völlig vergeistigen am Ende der Entwicklung. Das heißt, dann würde ein Teil herausbrechen aus der Entwicklung und nur ein Teil wahrscheinlich vergeistigt werden und der Rest würde fehlen. Würde also einen anderen Weg gehen. Das ist durchaus auch eine reale Gefahr. Das würde dann als eine Schlacke herumgeistern, die mit der zunächst nichts anzufangen ist. Und das ist das, was Adolf Steiner dann als die achte Sphäre bezeichnet. Die sogenannte achte Sphäre. Das heißt, wir haben 7 reguläre planetarische Entwicklungsstufen. Aber wenn irgendwo was überbleibt, dann ist das sozusagen die achte Sphäre, die eigentlich nicht vorgesehen ist, die man könnte sagen, der Müllhaufen des Ganzen ist.
Die dann Unheil bringt.
Ja, die bringt, richtig, die für alle Unheil bringt, richtig. Richtig, also das. Noch ist die Gefahr nicht riesengroß, dass das wirklich passieren wird, aber es wird in der Zukunft immer stärker werden. Nämlich, je mehr die Möglichkeit entsteht, die geistigen Kräfte zwar zu entwickeln in gewissem Sinn, aber sie zu missbrauchen. Also wenn man will, wenn man es jetzt überspitzt ausdrücken will, Missbrauch okkulter Kräfte, dann, da wird es dann sehr gefährlich. Da ist dann die Gefahr sehr groß, dass also wirklich so eine achte Sphäre überbleibt und dass unter Umständen auch Menschen, die nicht die richtige Entwicklung durchmachen, dann statt die vorgesehene Entwicklung zu gehen, mit dieser achten Sphäre weitergehen und dann in ein ganz anderes Fahrwasser hineinkämen.
Und das erlaubte Leben niemals.
So ist es. Das war das schönste Schlusswort. Das nächste Mal weiter.